Verehrte Hörer, herzlich grüße ich euch in dem teuren Namen des Herrn Jesus Christus. Im Hinblick auf das große Ereignis der Himmelfahrt Jesu Christi lese ich aus Lukas 24 von Vers 50. Er führte sie hinaus bis in die Nähe von Bethanien, erhob dann seine Hände und segnete sie. Und es begab sich, während er sie segnete, schied er von ihnen und wurde in den Himmel emporgehoben. Der Herr Jesus hatte sich nach seiner Auferstehung noch während 40 Tagen seinen Jüngern geoffenbart und sich ihnen als der Lebendige in ihrer Mitte bezeugt. Zuerst hatten sie Mühe zu glauben, dass ihr Herr und Meister, den sie am Kreuz sterben sahen, wirklich auferstanden war, so dass er sie wegen ihres Unglaubens und ihrer Herzenshärtigkeit tadeln musste. Sodann erschloss er ihnen den Sinn für das Verständnis der Schrift, die sein Leiden und Sterben vorausgesagt hatte, und berief sie als Zeugen seiner Auferstehung und zur Verkündigung seines Wortes. In Vers 46 bis 49 lesen wir: So steht geschrieben, Christus muss leiden und am dritten Tage von den Toten auferstehen. Und aufgrund seines Namens muss Buße zur Vergebung der Sünden bei allen Völkern gepredigt werden, zuerst aber in Jerusalem. Ihr seid die Zeugen hierfür und wisset wohl, ich sende das Verheißungsgut meines Vaters auf euch herab. Ihr aber bleibt hier in der Stadt, bis ihr mit Kraft aus der Höhe ausgerüstet worden seid. In Markus 16 von Vers 15 lesen wir: Geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wer da gläubig geworden ist und sich hat taufen lassen, wird gerettet werden. Wer aber ungläubig geblieben ist, wird verurteilt werden. Denen aber, die zum Glauben gekommen sind, werden diese Wunderzeichen folgen. In meinem Namen werden sie böse Geister austreiben, in neuen Zungen reden, werden Schlangen aufheben, und wenn sie etwas Todbringendes trinken, wird es ihnen nicht schaden. Kranken werden sie die Hände auflegen, und sie werden gesund werden. Die Jünger hatten erlebt, wie Jesus Christus, ihr Herr und Meister, die Kranken heilte, das Brot vermehrte, das Volk unterrichtete und den Sündern Vergebung zuteil werden ließ. Jetzt sollten sie seinen Dienst fortsetzen. Schon während sie ihm als seine Jünger nachfolgten, hatte er ihnen den Auftrag und die Vollmacht gegeben, Teufel auszutreiben, die Kranken zu heilen und das Evangelium zu verkündigen. Nach seiner Auferstehung bekräftigte er den Missionsbefehl und gab ihnen die Weisung, in Jerusalem zu warten, bis sie Kraft aus der Höhe für ihren Dienst empfangen würden. Jeder berufene Mann Gottes muss dieselbe Kraft empfangen, um den gleichen Dienst im Segen ausführen zu können. Ohne den Segen Gottes ist all unsere Arbeit und Mühe vergeblich. In Markus lesen wir: Nachdem der Herr Jesus zu ihnen geredet hatte, wurde er in den Himmel emporgehoben und setzte sich zu Rechten Gottes. Lukas beschreibt, dass er seine Hände erhob und die Seinen segnete. Während des Segens schied er von ihnen. Jesus Christus ist auf diese Erde gekommen, Fluch in Segen zu verwandeln. Wenn wir im Alten Testament von den großen Männern des Glaubens lesen, erkennen wir, dass auch in ihrem Leben alles vom Segen Gottes abhängig war. Gott gab Abraham die Verheißung, ihn zu segnen und zum Segen zu setzen. Danach erschien er Isaak und sprach: Ich bin der Gott deines Vaters Abraham, fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Ich will dich segnen und deine Nachkommenschaft zahlreich werden lassen, um meines Knechtes Abraham willen. Gott will segnen. Der Fluch kommt immer vom Teufel, der Segen kommt immer von dem lebendigen Gott. Er gibt Segensverheißungen und löst sie auch ein. Jeder Mensch, der Gott dient, hat ein tiefes Verlangen, die Segnungen Gottes zu erleben. Von Jakob wird uns berichtet, dass er sich das Erstgeburtsrecht seines Bruders erwarb, denn im Alten Testament lag der Segen auf der Erstgeburt. Dann lesen wir, dass er mit Gott rang, bis die Morgenröte anbrach. Als die Sonne aufging, rief er aus: Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Auch er war ein Gesegneter des Herrn. Im Neuen Testament wird Jesus Christus als der Erstgeborene unter vielen Brüdern bezeichnet. Alle, die durch den Geist Gottes zu einer lebendigen Hoffnung wiedergeboren werden, sind Erstgeborene mit ihm und empfangen in Jesus Christus den Segen des lebendigen Gottes. Paulus schreibt an die Epheser: Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns mit jedem Segen geistlicher Art in der Himmelswelt in Christus gesegnet hat. Wenn wir unser Leben Gott übergeben haben und seine Kinder geworden sind, haben wir Zutritt zu allen Segnungen Gottes. Wen Gott segnet, der bleibt gesegnet. Dazu lesen wir in 4. Mose ab Kapitel 22 ein treffliches Beispiel. Das Volk Israel war auf dem Wege ins verheißene Land und durchzog das Gebiet der Moabiter. Biljam wurde von dem König der Moabiter aufgefordert, einen Fluch über sie auszusprechen, doch Gott sprach: Du darfst das Volk nicht verfluchen, denn es ist gesegnet. Als Biljam später seinen Spruch vortrug, sagte er: Aus Aram hat Balak mich holen lassen, Moabs König von den Bergen des Ostens. Sprach: Komm her, verfluche mir Jakob, ja komm, verwünsche Israel. Er antwortete: Wie soll ich den verfluchen, den Gott nicht flucht? Und wie den verwünschen, den er nicht verwünscht? Einige Verse weiter sagt er: Gott ist nicht ein Mensch, dass er lüge, noch ein Menschenkind, dass ihm etwas gereue. Sollte er etwas sagen und es nicht ausführen? Sollte er etwas verheißen und es nicht erfüllen? Siehe, zu segnen ist mir aufgetragen, und hat er gesegnet, so kann ich's nicht ändern. Der Herr führte das Volk Israel 40 Jahre lang durch die Wüste und ernährte es auf übernatürliche Weise. Solange sie in seinen Wegen blieben, konnte niemand ihnen schaden. Wer waren die Gesegneten zu allen Zeiten? Es waren immer Menschen, die wie Abraham alles hinter sich zurückließen, das Wort der Verheißung aufnahmen und bereit waren, den ganzen Weg mit Gott zu gehen. Sie erlebten in der Nachfolge des Herrn die Kraft Gottes, seine Gegenwart und Bewahrung in ihrem Leben. Auch heute noch hat Gott Menschen auf Erden, die von ihm gesegnet werden und dadurch ein Segen für andere sein können. In der Apostelgeschichte lesen wir, in welch einer Weise die Gegenwart Gottes und sein Segen mit der Gemeinde war und auf Tausende weiterfließen konnte, die hinzugerufen wurden. Den Segen Gottes empfangen wir immer aufgrund seiner Verheißungen. In der Bergpredigt lesen wir die Seligpreisungen des Herrn Jesus. Er nennt die selig, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, die sanftmütig und barmherzig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denen lügnerisch alles Böse nachgesagt wird. Diese sollen jubeln und sich freuen, denn ihr Lohn soll groß sein im Himmel. Möge der Herr in seiner Gnade solche Menschen aus uns machen. Wir können uns nicht umgestalten, doch wenn wir uns ihm nahen, wird er durch seinen Geist an und in uns wirken, dass wir in Wahrheit selig werden. Er ist segnend gen Himmel gefahren, segnend wandelt er als der Auferstandene unter seinem Volke. Segnend wird er wiederkommen mit großer Kraft und Herrlichkeit, um all die Gesegneten von dieser Erde wegzunehmen. Wie steht es nun um jeden Einzelnen von uns, verehrte Hörer, werte Freunde? Stehen wir unter dem Fluch oder unter dem Segen? Haben wir Ja zum Worte Gottes gesagt? Nehmen wir seine Verheißungen auf oder stehen wir abseits? Noch heute ergeht der Ruf an alle, zum Herrn zu kommen. Er ist bereit, sich uns zu offenbaren und uns zu segnen. Wer immer wir sind, sein Wort, seine Verheißungen gelten uns ganz persönlich. Wir wollen beten. Himmlischer Vater, ich danke dir von ganzem Herzen für dein teures und heiliges Wort. Von Anbeginn hast du gesegnet und wirst es in Ewigkeit tun. Mögen alle, die dein Wort jetzt gehört haben, es aufnehmen, deine Verheißungen glauben und deinen Segen empfangen. Ich bitte es in Jesu Namen. Amen.